Also ein ganz großes Thema bei der Reizüberflutung und beim Hochsensibelsein in Familie und im Arbeitsumfeld ist natürlich erstmal die Abgrenzung, beziehungsweise zuallererst eigentlich das Erkennen, okay, ich bin so, und das Annehmen, ich darf so sein, und dann zu gucken, okay, wo stoße ich denn damit an meine Grenzen? Und dann eben zu gucken, wie kann ich das liebevoll kommunizieren, ohne dem anderen da weh zu tun?
Strahlen und sein. Dein Selbstliebe-Podcast mit Leonore und Sandra. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich mehr lieben kannst, wie du dich akzeptieren kannst, bis du endlich glaubst, dass du ein wertvoller Mensch bist, der ein richtig, richtig freudvolles Leben verdient hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Strahlen und Sein, dein Selbstliebe-Podcast. Und diesmal, ja, bin ich in der tollen Situation, mit einer Gästin zu sprechen, und zwar mit der Stefanie Richter. Sandra hat keine Stimme derzeit, und deshalb haben wir gedacht, zu dem wunderbaren Thema Hochsensibilität laden wir uns die Stefanie ein, denn die Stefanie kann aus eigener Erfahrung viel über Hochsensibilität erzählen und auch aus ihrer Arbeit mit Frauen, die hochsensibel sind. Und von daher passt das ganz, ganz gut. Herzlich willkommen, Stefanie.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und die Sandra heute hoffentlich würdevoll vertrete.
Genau. Stefanie, erzähl mal ein bisschen aus deiner eigenen Geschichte, persönlichen Geschichte zum Thema Hochsensibilität.
Also Hochsensibilität war ein frühes Thema bei mir. Bewusst geworden ist es mir, glaube ich, erst so richtig als Jugendliche, als Erwachsener später. Aber ich war schon immer sehr, sehr feinfühlig, sehr, ja, sehr aufnehmend für die Emotionen in meiner Umgebung. Schon als kleines Kind habe ich das mitgekriegt. Also ich war da immer so mittendrin, so, und wusste genau, wie der andere gerade tickt und wie der andere sich gerade fühlt. Und mir ist zum Beispiel gestern eingefallen, dass ich in der Grundschule auch über, also nicht bloß über Personen, die in meiner Nähe waren, sondern schon ganz früh so für Weltgeschehen und für, ja, politische Sachen ganz ansprechbar war. Und habe da zum Beispiel mal zu einem Schulfest direkt so einen Basarstand gemacht, um Geld für Kinder in Not zu sammeln. Das war, glaube ich, in der dritten Klasse oder so. Und da waren die anderen relativ weit weg von diesen Themen. Und ich wollte da unbedingt, weil es dann Spendenkonto irgendwo gab und dass da eine Aktion gab, musste ich unbedingt mit meinem Basarstand da sammeln. Und es ging also ganz zeitig los bei mir, auch dieses so soziale Engagement, ja, dass ich mich sehr um andere bemüht habe. Genau, meine Mama ist ja psychisch erkrankt und mit der bin ich groß geworden. Und deswegen, ja, war ich da auch immer sehr nah an solchen schweren Emotionen dran und habe das bei Zeiten so für mich, also manchmal zu sehr aufgenommen. Das ist halt auch so eine, die Kehrseite von der schönen Hochsensibilität. Gleichzeitig bin ich einfach Naturfreund durch und durch und liebe einfach alles, was mich so sehr berührt, ja, so die Natur. Und das konnte ich alles so aufsaugen, schon als Kind. So alles, was blüht und schön ist. Und ja, ich war mit meinen Großeltern zum Beispiel unglaublich viel in Österreich unterwegs und an der Ostsee. Und habe das wahnsinnig genossen, dieses Wandern gehen und alles so. Ja, ich habe das wie so ein Schwamm in mich aufgesogen. Genau.
Ja,
Ja.
also.
Also ich habe das dann so mit der Zeit mitbekommen. Als Kind dachte ich natürlich, alle ticken so. Und dann habe ich das aber mit der Zeit gemerkt, okay, andere nehmen das ganz anders wahr und spüren das gar nicht so extrem, also so in die Tiefe, ne? Wenn man als Kind das merkt, dann denkt man natürlich erstmal, ja, das ist doch generell so, wie sich das dann
Ja.
so abgrenzt und differenziert, ja.
Ja, Wahnsinn. Also so eine wirklich starke Reizverarbeitung, Wahrnehmung von vielen Dingen, von den Emotionen von anderen, aber auch von deinem Umfeld generell. Und wann war dann der Punkt, dass du dann gemerkt hast, dass es eben nicht allen anderen auch so geht?
Ich glaube dann auch so in meiner beginnenden Jugend. also wo man dann auch mit Freundinnen gerade so mit der Beginn der Pubertät auch viel über welche sensiblen Themen spricht und so. Und dann habe ich das schon gemerkt, dass die auch anders damit umgehen und ich halt auch eine noch eine tiefere Körperwahrnehmung für meinen eigenen Körper hatte. Und dann war ich für die anderen Mädchen, war ich meistens dann auch so Ansprechpartner und selbst die, die eigentlich nie mit mir zu tun hatten, wo ich so dachte, na, das sind so die Modemädels, die kamen dann so einzeln heimlich zu mir, so, kannst du mir mal helfen? Ich wollte gerne mal mit dir drüber sprechen und ich weiß, bei dir ist das sicher. Und ja, die waren dann so, genau, sie haben das dann schon gemerkt, ne?
Ja, das ist ja auch erstmal richtig positiv, also eine richtig positive Resonanz so aus dem Umfeld. Hast du irgendwann auch mal das Gefühl gehabt, dass dich das eher anstrengt oder dass das für dich eher eine Belastung darstellt?
Naja, belastend fand ich es immer in Gruppen,
Mhm.
weil ich so auch akustisch sehr reizaufnehmend bin und sehr schnell reizüberflutet. Also so, ja, also wenn das nicht draußen ist in geschlossenen Räumen ab 10 Personen, ist es eigentlich für mich kriminell. Dann wird es echt schwierig. Und in meiner Schulzeit war es halt extrem schwer. So, also diese akustische Reizüberflutung, das habe ich auch bei vielen schon gelesen, auf Instagram und Co. Dass die sich auch ganz schwer so akustisch abgrenzen können. Und dann, wenn man aus allen Richtungen alles wahrnimmt und aufnimmt. Und es gibt
Ja.
natürlich auch in anderen Sachen wie ADS und ADHS, da ist das auch mit drin. Aber eben auch in der Hochsensibilität selber, dass man ganz schwer Sachen um sich herum ausfiltert und wirklich alles wahrnimmt. Und dann ist man halt zu. Ja,
Ja.
also
Ja.
das war dann immer sehr anstrengend, genau. Und es geht mir heute noch so, wenn ich nette Treffen habe mit irgendwelchen Freundinnen oder man trifft sich eben, ja, früher war es mit Kolleginnen und ich sitze in so einem Raum mit vielen und hier sitzt jemand gegenüber. Es ist unmöglich für mich, ohne Lippenlesen dem anderen zuzuhören. Geht nie.
Ja,
Also ab 10 Personen ist es aus. Manchmal sogar schon weniger. Also es kommt auch manchmal auf die Tagesform an, ne? Ich habe zum Beispiel in meiner Jugend festgestellt, ich war morgens, wenn ich so am Wachwerden war, war ich extrem sensibel auf Geräusche. Und meine Mama hat sich immer ihr Frühstück zurecht gemacht, immer auf die gleiche Art. Und die hat immer Silberfolie neben mir benutzt. Und
ja.
ich bin halt wahnsinnig geworden, weil für mich war dieses Knistern von dieser Silberfolie, würde ich am Flughafen neben dem startenden Flugzeug stehen, von der Lautstärke her.
Wahnsinn,
Also,
ne?
fürchterlich.
Ja.
Ich habe das dann irgendwann so gedeichselt, dass sie ihr Frühstück gemacht hat und dann habe ich mich hinterher in die Küche geschlichen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Wirklich einfach nur reines Folieknistern. Das habe ich gedacht, mir sprengt den Kopf.
Ja.
Oh,
Ja.
fürchterlich auszuhalten, ja. Also
Ja.
so einfache Sachen. Wiederholende Geräusche sind immer sehr anstrengend, finde ich.
Also war Disco nicht unbedingt angesagt für dich auch so zu Jugendzeiten?
Da habe
Oder
ich schon
doch,
gemacht, also
ja.
selbst gewähltes dann, aber dann konnte ich auch mal zwischendurch rausgehen oder ich hatte dann halt mit Gehörschutz. Habe ich auch viel gemacht, dass ich das abgedämpft habe, weil ich
Ja.
da mit meinen Freunden schon mitgehen wollte. Und dann habe ich mir einfach das so, also ich schlafe zum Beispiel jetzt auch mit Gehörschutz, weil ich habe immer noch diesen Ammenschlaf und werde bei jedem Flüstern im Schlafzimmer werde ich wach und wir haben halt auch noch ein Familienbett, das muss man noch dazu sagen. Und der Hund schnarcht auch im gleichen Raum. Das ist ganz lustig.
Ja,
Und dann habe ich
ja,
einfach jetzt einen angepassten Gehörschutz und dann,
ja,
ja, dann kann
ja.
ich das ausblenden. Ja. Also man kann sich da einige Tools basteln, um
Man
da
kann sich da arrangieren, ne? Also ich kann
mit
das
seinen
tatsächlich.
eigenen Bedürfnissen gut klarzukommen. Ja.
Ja, also ich kann das tatsächlich auch bestätigen. Es gibt ja da so Tests auch im Internet, die man machen kann, ne? Diese HSP-Tests, die ja auch von dieser Begründerin des Ansatzes für Hochsensibilität entwickelt wurden. Und das kann man sich ja ganz einfach mal schnell herunterladen, beziehungsweise eben online auch durchführen. Und es gibt halt Tests, da ist das bei mir auch so, dass mir der Test anzeigt, ja, hochsensibel. Und dann gibt es aber auch Tests, wo ich sage, wo der sagt, ganz durchschnittlich. Aber das mit den mit dem Ohrschutz in der Nacht, das brauche ich tatsächlich auch. Also ich bin da auch nachts für mich ganz empfindlich. Also das war ich auch schon zu Jugendzeiten. Also wenn wir dann manchmal eben, wo wir gerade das Thema Disco auch hatten, irgendwo in eine andere Stadt während des Studiums gefahren sind, zu Freunden, die in Leipzig studiert haben oder so. Und dann haben wir da alle in einem Zimmer zusammengeschlafen. Ich habe kein Auge zugetan. Also es ging für mich gar nicht. Manche haben da geschlafen. Nebenan war immer noch Party mit lauter Box und so weiter. Und manche legten sich da hin und haben geschlafen sofort. Es geht für mich gar nicht. Also es ist echt auch so Zeltplätze schon grenzwertig. Und zu Hause selbst da, also mein Mann ist nicht der wirklich große Schnarcher, aber einfach schon so dieses Atmen, Schniefen, ja, das triggert mich in bestimmten
No.
Momenten dann einfach wirklich an. Ja, aber ich meine, es ist ja nicht nur das Gehör, es ist ja auch der Geruch und solche Sachen, ne? Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, bin ich gar nicht so empfindlich. Also mit Gerüchen, nur in der Schwangerschaft mit einer ersten Tochter, da habe ich das ganz stark erlebt. Also da, das ist ja aber, glaube ich, normal, einfach auch hormonell bedingt. Ja, aber ja, also gibt da schon Merkmale, die eben einfach ein bisschen herausstechen. Und ich denke, wenn man nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll, dann kann das schon auch dazu führen, dass es dann eben ja auch mal so heißt, ja, bist du aber sensibel oder so. Also sowas habe ich tatsächlich auch gehört. Ja, wie gesagt, obwohl bei mir nie jetzt das Thema Hochsensibilität so dermaßen im Raum stand, als Persönlichkeitsmerkmal, aber dieses Thema, ja, Sensibelchen, Mimose und so weiter, das kenne ich tatsächlich auch, weil ich eben einfach auch sehr, was ja auch ein Merkmal ist, sehr in diesen Gedanken auch verhaftet war, also dass ich viel über Gott und die Welt nachgedacht habe, auch über mich selber, über meine Emotionen, sehr feinfühlig war, eben so wie meine Eltern sagten, viele Dinge auf die Goldwaage gelegt habe. Ja, das war auch so ein Spruch, den ich oft gehört habe. Und tatsächlich war es für mich eher so ein bisschen negativ behaftet in meinem eigenen Leben. Und erst, sage ich mal, auch durch meine Entwicklung in den letzten Jahren und auch durchs Human Design bin ich erst mal dahin gekommen, auch das Meer tatsächlich als Schatz anzuerkennen. Also, genau. Wie kam es denn bei dir dazu? Also, du bist ja nun viele Jahre auch Tagesmama gewesen oder auch momentan noch, ne? Der Übergang erfolgt ja gerade so momentan ganz fließend. Und das Kinder sind ja nun auch von Haus aus nicht so ganz still. Wie hast du das für dich gut managen können und wie kam es zu deiner Entwicklung, deinem Weg jetzt eben auch zu dem, was du jetzt machst? Erzähl mal davon ein bisschen.
Also die Tagespflege war tatsächlich die bessere Option für mich, nachdem ich viele Jahre in Kindergärten gearbeitet habe. Auch im Kinderheim hatte ich auch Praktikum gemacht und es ist natürlich überall wahnsinnig laut und überall wahnsinnig viele Kinder und überall wahnsinnig viele Emotionen. Und das habe ich alles aufgenommen. Und ne, also mir wurde schon damals immer bescheinigt, okay, wenn du Kleingruppen hast und wenn du einzelne Kinder hast, ist tipptopp. Und ansonsten, ich habe auch in der Krippe gearbeitet und da habe ich immer gedacht, oh, ich muss ja, ich brauche irgendwie Gehörschutz und eine Nasenklammer und also ich hätte da eigentlich ganz lustig rumrennen können. Und irgendwann habe ich eben gedacht, also wir sind dann unser Haus gezogen und dann wusste ich, okay, jetzt ist Schluss mit großen Kitas, jetzt machst du dein eigenes Ding und kannst da dein eigenes Konzept umsetzen und es sind einfach weniger Kinder und du kannst mehr draußen sein. Wir waren in der Krippe einfach viel drin, weil viele Kinder und die alle angezogen sind, das ist einfach, ja, ist ein Riesenaufwand, ne? Gerade im Winter und im Herbst. Das ist also kaum zu schaffen mit 20, 30 Kindern, je nachdem, wie viel da rumsprang. Ja, und dann war das natürlich eine tolle Option hier am Waldrand und mit eigenem Garten. Dann habe ich das gestartet und das war eine super Ergänzung zu meiner Klangarbeit, die ich tatsächlich damals schon gemacht habe. Ich bin ab der ersten, genau, ab der ersten Kita hatte ich Berührung mit Klangschalen, weil wir eine ganz tolle Mama dabei hatten bei einer Gruppe und die hat es da angeboten und bei der habe ich auch meine ersten Seminare gemacht. Das war in einem Kneipp-Kindergarten und da bin ich das erste Mal mit in Berührung gekommen und dran hängen geblieben. Und das hat mich nie wieder losgelassen. Genau, und die Klangarbeit habe ich natürlich dann jetzt mit meinen Tageskindern auch ganz toll umsetzen können. Ja, und mir wurde tatsächlich von Leuten, die mich besucht haben, immer gesagt, Mensch, deine Kinder, die sind so tiefenentspannt und die sind so ruhig. Also so, die haben natürlich auch mal Krach gemacht, aber so im Grundtonus war sie eigentlich immer sehr ruhig und sehr harmonisch.
Ja.
Weil die sich so selber bewegen draußen. Ich habe alles so zurecht gemacht, dass sie wirklich selbstständig sich bewegen konnten in jedem Alter. Und Jeder, der hierher
Ja.
kommt, sagt auch, wie Urlaub bei dir, wie machst denn du das? Und ich sage immer, viel Klangarbeit, ich singe ganz viel. Und die Kinder
Und
sind einfach viel an der frischen Luft und hören auch die Vöglein zwitschern. Und das ist, gehört ja mit zur Klangarbeit, ne? Dass man eben die Geräusche aus der Natur mit einbezieht. Nicht nur die Klangschale, da gehört noch viel mehr dazu. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch deine Ausstrahlung, ne? Also ich habe dich ja nun auch kennengelernt und ich habe dich auch mit den Kindern kennengelernt und erlebt. Und es ist ja wirklich auch die ruhige Ausstrahlung, die du selber hast. Und dein Human Design kenne ich ja nun auch. Du bist Projektorin, hast auch sehr, sehr viele offene Zentren, ja, was ja dafür steht, auch eben, dass du ja sehr aufnehmend bist in den Energien von anderen und die Kinder, also wir spiegeln uns ja gegenseitig energetisch, ne? Und wenn du das natürlich ausstrahlst, auch diese Ruhe, dann kommt das natürlich auch ein Stück weit zurück, ja? Und hat dir das, also du hast ja das Reading auch bei mir gehabt, hat dir das auch noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet? Du bist auch Milzprojektorin, das heißt
Ja,
auch ein
auf
sehr,
jeden
sehr
Fall.
intuitiver Mensch und die
Ja.
Intuition spielt ja in der Hochsensibilität auch eine ganz wichtige Rolle. Was hat das mit dir gemacht?
Also es hat mich einfach nochmal total bestätigt. Ich habe das ja immer gespürt, ne, dass ich ganz viel intuitiv entscheide und wenig so verkopft. Ist mir zum Teil auch passiert jahrelang, ne, dass ich mehr in den Kopf gerutscht bin, einfach weil ich, sage ich mal, die Anforderungen gesehen habe dazu. Und dann habe ich aber nach einer Weile gemerkt, das bin gar nicht ich. Und dann habe ich mich damit auch nie wohl gefühlt. Ich war dann schon auch so am Ende meiner Jugend so zum Erwachsenenwerden Übergang, war ich teilweise auch sehr verunsichert damit und musste mich da erstmal finden. Ne? Und jetzt, bei deinem Reading, es war, wie gesagt, so ein super Aha-Moment, wo ich dachte, ja, stimmt, ne? Toll.
Ja.
Ja, muss doch so sein. Ne? Einfach nochmal dieses, ja, es passt,
Ja.
das bist einfach du.
Ja. Ja,
Ne?
ja. Und es ist auch tatsächlich so, dass viele Projektoren und eben auch Reflektoren, das sind halt die, die sehr, sehr, also oftmals sehr viele offene Zentren haben, trifft aber auch auf andere Typen zu, ne? Also, dass einfach man im Chart mal schauen kann, wie offen ist man eben da einfach, ne? Wie viele Zentren von unseren Energiezentren sind definiert, wie viele sind offen. Wenn viele offen sind, dann kann das eben schon auch ein Zeichen dafür sein, dass wir eben sehr, sehr aufnehmend sind für alles in der Umgebung. Also, du hast jetzt gerade auch den Kopf angesprochen, ne, dass halt mental viel reinkommt und man eben über Gott und die Welt eben nachdenkt. Das ist bei mir auch der Fall, genauso, aber auch das Emotionalzentrum, also das Solarplexuszentrum ist auch offen. Und bei dir ja auch. Und natürlich nehmen wir dann auch die Emotionen von anderen noch mal ganz viel stärker auf, als jetzt eben, ja, durchaus jemand, der da eben definiert beziehungsweise gestoßen ist. Und jetzt hattest du vorhin so ein bisschen auch aus dem Kita-Alltag erzählt oder vielleicht auch aus deinem Alltag mit weniger Kindern. Hast du da so selbst beobachten können, wenn Kinder vielleicht auch hochsensibel sind? Hast du da Beobachtungen machen können. Wie äußert sich das so bei Kindern?
Also da muss ich jetzt ein bisschen tiefer kramen. Das war mehr in der Kita-Zeit, nicht mit den ganz kleinen Kindern. Aber in der Kita-Zeit hatte ich durchaus Kinder dabei, wo ich gemerkt habe, okay, die sind einfach sehr ruhig für sich, die beobachten viel, die gehen ganz stark darauf ein, wenn andere Kinder irgendwas haben und kümmern sich dann und sind da ganz liebevoll. Beziehungsweise, wenn es denen zu viel wurde, dann hat man auch gemerkt, die grenzen sich ab. Kinder können das ja meistens noch ganz gut, wenn das nicht, noch nicht überkonditioniert ist. Und wollen dann auch ihre Ruhe und brauchen dann so ein bisschen Abstand. Also so Kinder hatte ich auch dabei, wo man einfach gemerkt hat, okay, die fühlen sich jetzt in diesem Tumult so mit den anderen gerade nicht so wohl. Die brauchen gerade was anderes. Da hatte ich welche dabei. Eher über 3 Jahre. Unter 3 Jahre hatte ich jetzt kein Kind dabei, wo ich jetzt direkt sagen würde, das würde ich als hochsensibel einstufen. Ich glaube, das ist
Ja.
in dem Alter noch ein bisschen schwierig, das zu erkennen.
Ja. Ja,
Ja.
ich habe gelesen, dass ja auch so körperliche Merkmale, also wir haben ja auch einen stärkeren Bezug zum Körper. Ich meine, das hattest du vorhin auch schon erwähnt, ne, aus deiner Jugendzeit. Auch viele Kinder dann halt gerade auch auf Stress jeglicher Art dann auch so mit körperlichen Symptomen reagieren, so mit Bauchschmerzen
Genau.
oder Übelkeit, ne, dass das eben auch so ein bisschen ein Anzeichen sein kann bei Kindern.
Ich denke, das
Ne?
kommt dann vor allem Richtung Schule, kommt das dann viel zum Tragen. weil ja in Kitas, gerade jetzt, wo es viel offene Konzepte gibt, ist es einfach so, dass die Kinder sich noch mehr das suchen, was sie selbst brauchen. Und wenn dann aber dieser Schulalltag kommt, wo ja wirklich von morgens bis nachmittags alles so durchstrukturiert ist, und dann muss man halt diese Dreiviertelstunde und dann gibt es die 5 Minuten Pause und na, und dann immer in dem Tumult, und man kann aus diesem Setting nie einfach ausbrechen, aus diesem Klassenraum, sag ich mal, wo man in der Kita einfach gesagt hat, okay, ist mir jetzt zu viel, ich gehe woanders hinspielen, na, setz
Ja.
mich jetzt in den Malraum. Ist da dann nicht mehr so einfach. Und ich denke, da kommt es dann. Also ich habe es bei meinen eigenen Kindern gemerkt, die sind auch, denke ich, hochsensibel auf verschiedene Weise. Also jedes meiner 3 Kinder auf eine ganz eigene Art. Aber gerade bei meinem Mittleren, wo wir auch dabei sind, eine ADS-Diagnostik demnächst wahrscheinlich zu machen, der ist auch ganz sensibel auf, also gerade körperlich sehr sensibel. Dem konnte ich als kleines Kind nie die Haare schneiden. War
Ja.
ganz spannend. Dem habe ich dann nachts im Dunkeln, weil der solche Haare hatte, ich musste irgendwann mal, er hat nichts mehr gesehen. Ich musste ihm die Haare schneiden und bin da wirklich also geschlafen, hat nachts um ihn rumgekrabbelt mit der Taschenlampe. Und selbst im Schlaf macht er Aua. Er hat geschlafen,
Wahnsinn, ne?
fest,
Ja.
und machte dann oh, Aua.
Ja,
Ja. Und
ja,
dann hat er
ja.
weiter geschlafen. Also es war
Ja.
fast unmöglich. Da habe ich wirklich nur hier die Haare genommen und hier unten was weggemacht. Also nicht am Kopf, sondern wirklich ganz weit unten, mal so hier. Und da reagierte sofort drauf, obwohl er schlief. Also, ja,
Ja.
solche Sachen habe ich bei meinen Kindern beobachtet. Das ist ganz
Ja.
spannend.
Auf jeden Fall. Und da hast du natürlich auch wieder was voll angetriggert bei mir, ne, als ehemalige Lehrerin, das Thema Schulsystem. Ich bin ja auch, das ist ja wirklich der Hauptgrund, warum ich auch aus der Schule raus bin, weil ich das eben gar nicht mehr mit mir vereinen kann, so dieses Wissen auch ums Human Design. Jeder Mensch ist individuell bis auf in die kleinste Zelle seines Wesens, ne? Und dann aber eben dieser homogene Alltag, den man in der Schule erlebt. Ja, und ich sehe das genauso. Also es gibt da Kinder, die brauchen einfach diesen Rückzug, die brauchen diese Ruhe und manchmal können sie den im Schulalltag nicht wirklich bekommen. Ne? Und dann eben wieder diese aufgetretenen kleinen himmlischen MGs, denen dann halt ganz schnell irgendeine, ja, eben auch ADHS-Diagnose, sage ich mal, übergeholfen wird. Und dabei brauchen die eben einfach nur sehr, sehr viel Bewegung und Power und müssen sich eben aus toben und abreagieren und so weiter, ne? Und da hat man eben diese unterschiedlichen Charaktere und so wie du ja eben schon so schön sagst, es gibt halt dann eben nicht mehr so die Möglichkeit, ne, in diesem Rahmen dann auch das
Kommt halt stark auf die
auszuleben.
Lehrer an, ne? Wie die das gestalten und wie die
Jein.
Möglichkeiten schaffen, wenn die Kinder da
Jein.
hin und
Jein, genau. Also das kann ich jetzt eben auch wieder nur so ein bisschen revidieren, weil natürlich kann man im eigenen Unterricht Momente schaffen, wo man halt eben mehr Bewegung drin hat, wo man mehr Ruhe, Sequenzen und so weiter. Das ist überhaupt kein Thema, ne? Aber manchmal war es eben einfach auch so am Nachmittag, ja, dann 7. oder 8. Stunde, also wirklich Unterricht dann zwischen um 2 und halb 4, das war dann schon teilweise wirklich grenzwertig. Und man dann auch gesagt hat, okay, du saßt jetzt halt ganz, ganz viel und hast viel Input auch bekommen, gerade eben auch zu so einem Kind, was eben sehr motorisch aktiv ist, ne, und möchtest dich bewegen. Und in dem Setting geht es dann manchmal aber auch einfach nicht, ne? Also du hast dann halt nicht die Möglichkeit, zu dem Kind zu sagen, ja, ich sehe jetzt, du brauchst Bewegung, geh mal raus auf den Hof und beweg dich da, weil da kommen dann solche gesetzlichen Themen auch mit rein, Aufsichtspflicht
Ja,
und
ist
so
klar.
weiter, ne, die dann halt, und das ist eben so ein bisschen das, wo die Grenzen dann eben doch liegen, ne? Genauso wie ein Kind, das dann eben sehr, sehr viel Ruhe braucht. Und da war meine Schule meines Erachtens als freie Schule schon relativ unkonventionell eingestellt. Wir hatten schon auch die Möglichkeit, dann Kinder mal raus auf den Gang zu schicken und so weiter, aber ein bisschen grenzwertig ist das auf jeden Fall. Genau. Na gut, aber gehen wir wieder ein bisschen weg von der
Ist ein ganz eigenes Thema, ne? Da können wir
von
noch
der
einen eigenen
Schule, ja.
Podcast
Auf jeden Fall, genau.
machen.
Aber so generell, wo siehst du denn so für dich, beziehungsweise aber auch in deiner Arbeit dann Möglichkeiten, eben auch Selbstfürsorge gut zu betreiben? Gerade wenn man eben merkt, dass man hochsensibel ist oder dass man eben auch stärker auf Reize von außen reagiert. Was machst du selber oder was hat sich so in deinem Leben entwickelt und was rätst du auch anderen?
Also ein ganz großes Thema bei der Reizüberflutung und beim Hochsensibelsein in Familie und im Arbeitsumfeld ist natürlich erstmal die Abgrenzung, beziehungsweise das zuallererst eigentlich das Erkennen, okay, ich bin so, und das Annehmen, ich darf so sein, und dann zu gucken, okay, wo stoße ich denn damit an meine Grenzen? Wo ecke ich denn mit anderen an? Wo sind mir vielleicht meine Kinder zum Beispiel in verschiedenen Verhaltensweisen einfach zu laut? Wo halte ich das nie gut aus? Bei mir waren es oft die Kinder, weil drei Kinder im Haushalt, es ist einfach laut, ne? Da muss man sich ja nichts vormachen, wenn die spielen. Und dann eben zu gucken, wie kann ich das liebevoll kommunizieren, ohne dem anderen da weh zu tun, ohne dem, ja, sag ich mal, vor den Kopf zu stoßen. Das wäre jetzt Sandras Thema, ne? Die GfK.
GfK, genau, Kommunikation.
Ja, genau. Und dann, ne, habe ich eben ganz viel geguckt, wie kann ich das meinen Kindern auch erklären, worum es mir jetzt gerade so geht? Warum sage ich jetzt, mir klingeln jetzt die Ohren, weil ihr ja riesen Lärm veranstaltet und ich brauche aber gerade Ruhe. So, wie kann ich das gut verpacken, ne? Dass meine Kinder nicht denken, oh, die sind, dass die nicht wiederum denken, die sind falsch in ihrem Verhalten. Das war mir auch ganz wichtig. So dass eben jeder auf seine Art irgendwie da seinen Raum hat, ja. Und also man darf sich liebevoll abgrenzen. Das kommuniziere ich auch mal auf meinem Instagram-Kanal ganz viel. Dieses, okay, ich gucke, was brauche ich jetzt? Was ist gerade dran? Und wie kann ich mir was Gutes tun? Und trotzdem den anderen ihren Raum lassen. Nehmen wir ein Beispiel. Meine Kinder, die spielen unglaublich gerne bei uns im Wohnzimmer unten, obwohl sie jeweils Kinderzimmer haben. Und manchmal ist mir das einfach, gerade nach so einem Tagespflegetag war mir das manchmal zu viel. Und dann bitte ich die Kinder eben drum, okay, ich würde jetzt gerne den Raum für mich haben wollen. Ich brauche jetzt einfach mal eine Viertelstunde wirklich Ruhe und ein bisschen runterfahren. Und bitte die dann auch, dass sie in ihrem Zimmer spielen gehen. Das ist okay, ne?
Ja.
Oder wenn die sich laut zanken, dann suche ich mir halt, wenn sie nicht gerade meine Hilfe brauchen, einen anderen Ort. Aber ich denke, okay, die machen jetzt ihren Konflikt, ist okay, die brauchen mich gerade nie. Dann nehme ich mich da raus und verziehe mich meinetwegen ins Arbeitszimmer. Ja. Und sich das aber zu trauen, ist auch ein großer Entwicklungsschritt, ne? Also, beziehungsweise eine Entwicklungsreise, könnte man sagen. Das ist mir auch nie immer so leicht gefallen. Ich habe auch viele Jahre hinter mir, als die Kinder noch sehr klein waren, wo ich wirklich manchmal am Rande der Verzweiflung gewesen bin mit meiner Akustik und meinem, ja, das Emotionen aufnehmen, ja, wenn drei verschiedene Kinder dann noch verschiedene Emotionen in den Raum werfen, sage ich mal, und ich als Mama denke, oh Gott, ich muss mich jetzt um alle kümmern. So, und dann eigentlich selber schon gar nicht mehr wusste, wohin mit mir. Ja, das ist einfach ein Reiseprozess, ne? Einfach zu gucken, okay. Auch wenn ich jetzt für die anderen da sein muss, die Kinder brauchen ein Jahr, darf ich trotzdem schauen, was ist jetzt für mich wichtig. Und da ist mir bei Zeiten bewusst geworden, dass ich den Kindern umso eher helfen kann, wenn ich als erstes für mich gut sorge. Dass es den
Wunderbar.
ganzen Prozess, die Kinder zu unterstützen, am Ende viel leichter macht, wenn ich zuerst gucke, okay, was brauche ich? Das berühmte Beispiel, die Sauerstoffmaske im Flugzeug, ne? Erst
Ja.
selber die Sauerstoffmaske
Ja.
aufsetzen und dann gucken, was braucht der andere. Ansonsten, wenn man
Richtig.
selber umkippt, hat der andere genauso verloren.
Ja.
Und ja, das ist so dieses
Ja.
Paradebeispiel, was man immer wieder bringen kann, ne? Das passt einfach. Genau. Ja, und dann
Ja.
entstehen da draußen natürlich ganz viele Ideen, ne? Also nicht bloß die Klangarbeit, die man natürlich immer einsetzen kann. Ich denke mir dann aber auch immer näher da an die Klangschale zu Hause. Da gehe ich dann auch gerne auf so Naturerlebnisse. Ne? Wenn ich dann einfach nur sage, wenn du keine Klangschale hast und jetzt auch keine Musik hören willst, mach einfach 5 Minuten das Fenster auf und lausch mal, was du so draußen hörst. Selbst in der Stadt geht das. Ne? Selbst da ist irgendwo mal ein Vogel, wo man sich darauf fokussieren kann und sagen, ah, da habe ich einen gehört. Oder was höre ich sonst? Ne? Einfach aus dieser Stress, also es ist ein Stressmoment, diese Überreizung, sich rauszunehmen, bewusst zu sagen, okay, ich atme jetzt, mach das Fenster auf und fokussiere mich auf was anderes. Das ist so eine erste Idee,
Ja.
da mit sich gut reinzugehen.
Ja. Na, das, was du zuallererst gesagt hast, also eben das Thema Annahme. Ich finde, das ist schon so ein wichtiger Punkt, ne? Weil in unserer Gesellschaft, die ja halt eben auch ein Stück weit davon geprägt ist, sie ist laut, sie ist schnell, sie ist irgendwie so dieses Leistungsdenken, was auch die letzten Jahre oder Jahrzehnte ja so geprägt hat, da passt das oftmals eben nicht so rein, ne? Und das ist ja auch der Grund, warum das von vielen immer eher abgewertet wurde. Ja, ich glaube, wir sind da gerade in einem ganz guten Wandlungsprozess, eben auch eben wirklich mehr die Stillen auch anzunehmen, ne? Oder eben auch wirklich für sich zu erkennen, okay, ich bin eben so und dafür ist ja auch gerade meine Arbeit, also das Human Design, so wichtig, einfach zu sagen, ja, ich verstehe mich, ich weiß jetzt auch, warum das eben so bei mir ist und ich bin deswegen nicht falsch und das finde ich eben einfach sehr, sehr wertvoll, ja. Und dann kommen natürlich diese Tools zum Tragen im nächsten Schritt, aber also ich finde auch so wichtig, immer erstmal im allerersten Schritt das auch für sich gut annehmen zu können und damit in Frieden zu gehen. Und nicht zu versuchen, das irgendwie zu bekämpfen oder wegzuhaben oder ne, sich da Stempel aufdrücken zu lassen. Also so eben gerade dieses Thema, ne, wenn immer von außen kam, ja, du bist so ein Sensibelchen, so eine Mimose und so weiter. Und das hat immer so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack irgendwie, das ist falsch an dir, dass du so bist. Ja, und da hatte ich zum Beispiel auch wirklich ganz schön mit zu tun, auch für mich zu erkennen, nee, ich bin einfach goldrichtig, ja, und ich bin eben einfach auch ein sehr empathischer Mensch, der sich super gut in andere, also in mich selbst, aber auch in andere reinfühlen kann, um dann auch damit zu arbeiten. Ja, das finde ich eben einfach so wertvoll. Ja, naja, jetzt hat man schon so ein bisschen das Fokussieren auf andere Dinge, ne, und auch auf schöne Dinge. Und ja, die Abgrenzung, auch das Nein sagen, ne, das zu üben. Und ich finde das so wertvoll, weil, wie du mit deinen Kindern umgehst, weil das natürlich ja den Kindern auch schon so was vorlebt. Ja, also du bist ja auch eine tolle Vorbildmama dann in dem Sinne, ja, den Kindern auch zu zeigen, ich darf mich abgrenzen, ich darf für mich gut sorgen. Ich stehe an allererster Stelle mit meinen Bedürfnissen eben auch, ne? Also ich finde das eben so schade, wenn auch Menschen, die dann eben sich nicht gut fühlen, dann halt da ausharren in diesen Situationen oder eben auch krank auf die Arbeit gehen und sich da hinschleppen, ja, und dann eben noch denken, ja, super, ich habe hier richtig was geleistet, weil ich eben mich über meine Bedürfnisse hinweg, die mir mein Körper gerade signalisiert, dann eben darüber hinwegsetze und eben trotzdem leiste, so in dem Sinne, ja. Das
Habe ich
ist ja
viele
auch.
Jahre genauso auch gemacht und
Ja,
es
ich
hat nicht
weiß.
gut getan, ja.
Ja,
Also.
kann ich für mich genauso bestätigen. Und es war dann tatsächlich eine anthroposophische Ärztin, die zu mir gesagt hat, warum ich das mache und was ich den Schülern damit ja auch vorleben würde. Ja, und das fand ich so erhellend irgendwie in dem Moment, ja, durchaus. Also es gibt eben den Erkennungsreifeprozess, wie du ja auch schon sagst, ne? Ja, also ich finde natürlich für mich auch ätherische Öle sehr, sehr wertvoll. Also es gibt richtig gute ätherische Öle, die auch so zur energetischen Abgrenzung genutzt werden können. Dafür, ja, nutze ich zum Beispiel eben so diffuser Schmuck, ne, wo man ja auch so auf so einen kleinen Wattepad eben das ätherische Öl drauftragen kann. Aura-Sprays kann man herstellen. Sind schon schöne Sachen dabei, wo man auch sagen kann, ja, da fühle ich mich geschützt eben einfach. Ne?
Nutze ich
Also,
tatsächlich auch sehr gerne. Ich habe
ja.
auch so eine Ölmischung, hatte ich mal bei einem Treffen mit anderen Frauen, hatten wir die selber gemacht und das habe ich immer in meiner Tasche hängen. Wenn ich so denke,
Genau.
okay, jetzt ist irgendwie gerade so, du brauchst mal was, was dich so erdet, dann nehme ich das auch gerne auch so auf die Schläfen und ja, mal ein Stück an die Nase und also, genau. Kommt aber auch sehr auf den Geruch an. Ich bin da auch sehr unterschiedlich unterwegs, kann auch nie alles riechen,
Ja.
aber das geht wahrscheinlich allen so.
Ja. Ja, es gibt ja verschiedene Öle, ne? Da kann man durchprobieren und natürlich das für sich wählen, wo man sich wohlfühlt damit. Oder man trägt es eben erstmal auf die Fußsohlen auf. Das ist auch immer so mein Tipp bei Ölen, die man nicht so gut riechen kann, so dann trotzdem auch über die Fußsohlen aufzutragen, weil wirken tun sie ja so oder so. Ja, also es muss ja nicht immer die direkte Einatmung sein. Es empfiehlt sich natürlich gerade, wenn man dann in solchen Situationen ist, wo man eben merkt, okay, das ist eine ganz schöne Überreizung jetzt gerade viele Menschen und man kann sich eben aus der Situation nicht so leicht befreien, ist es natürlich wertvoll. Man kann dann direkt unauffällig was einatmen. was einen auch beruhigt, ein Stück weit das Nervensystem wieder reguliert, ne? Aber so generell habe ich auch gerade in meiner Zeit als Lehrerin sehr gerne mir direkt früh morgens auch eine Balance, dann nennt sich die Mischung, auf die Fußsohlen aufgetragen, um einfach
Ja.
schon ein Stück weit geerdeter durch den Tag zu gehen. Ich finde, Erdung ist sowieso auch eine schöne Sache. Du machst ja auch viel, hast ja vorhin schon gesagt, mit den Kindern in der Natur und aber auch so, ne? Erzähl mal ein bisschen von deiner Arbeit, die sich jetzt gerade entwickelt.
Ja, es entwickelt sich gerade ganz viel, genau. Also ich habe ja die Klangmassagen, die sind dann sehr individuell abgestimmt. Das ist auch was sehr Erdendes. Habe ich eine Frau begleitet in der Klangmassage, die auch dieses chronische Erschöpfungssyndrom hat zum Beispiel. Und die hatte tatsächlich das Erlebnis, dass dann auch Schmerzen, die sie vorher hatte, einfach viel weniger wurden und dass sie sich auf was anderes konzentrieren konnte wieder. Ja, also war ganz wundervoll. Und die hat es ganz sehr genossen und konnte sich da einfach mal fallen lassen, ohne auch in diese, ja, diese Abwärtsspirale begeben zu müssen aus Erschöpfung. Und ich muss aber ganz viel, ja, ich mache Frauenkreise mit, also ich habe es eigentlich geöffnet, aber es spricht in erster Linie Frauen zurzeit an, habe ich gemerkt. Klangkreise, in denen ich auch ganz viele Achtsamkeitsübungen dann einbaue neben dem Klang, um das Körperbewusstsein zu stärken, um zu gucken, wie spüre ich mich gut, ne? Wie kann ich meine Atmung wahrnehmen? Also im Prinzip ganz einfache Sachen, die aber einen großen Effekt haben hinterher. Also es muss kein Riesen-Hokuspokus sein, sondern es ist wirklich oft dieses Bewusstmachen und der eigenen Bedürfnisse, die der Innische dann auch in diesem Klangkreis meinetwegen hat. Ne? Da kann dann auch jeder für sich das in seinem Tempo machen. Und ich baue ja auch gerne künstlerische Aktivitäten mit ein, dass ich mit den Teilnehmern male oder die malen lasse eben und da bestimmtes Thema vorgebe. Und da gibt es auch schöne Musik dazu, dass man sich einfach wirklich ganz in diesen Prozess fallen lassen kann und da ganz eintaucht. Einfache Maltechniken, die dann wirklich intuitiv passieren, ohne da viel nachdenken zu müssen. Sonst sind wir gleich wieder im Kopf. Das wollen wir nicht.
Genau.
Da gibt es ganz viele schöne Möglichkeiten, die man da kombinieren kann.
Ja, wunderbar. Und das veröffentlichst du auf deiner Webseite oder auf deinem Instagram-Account. Vielleicht magst du das noch nennen, beziehungsweise können wir das natürlich auch in den Shownotes mit verlinken, deine Zugangsmöglichkeiten. Oder hast du ganz feste Termine auch, wann man an diesen Treffen teilnehmen kann oder ein ganz fixer Termin auch für das Malen. Das finde ich jetzt besonders spannend gerade. Das wusste ich auch so gar nicht, dass du das,
Danke.
also dass du selber malst, ja, aber dass du eben auch so quasi dieses intuitive Malen so anbietest. Vielleicht komme ich da auch mal. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend für
Genau,
mich.
also es ist ja halt alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich habe
Ja.
das Gewerbe im Dezember angemeldet und hatte mir vorher einen schönen Namen dafür überlegt. Bei mir heißt es Naturspiel, Kunstcoaching und Klang, weil ich eben aus meiner Natur heraus, dass ich immer viele Projekte habe und viele Ideen und übersprudel, da ich einfach weder fokussieren möchte noch kann auf nur einen Bereich. Das ist einfach bei mir so. Und deswegen verbinde ich das Achtsamkeitscoaching, wo ich eben besonders Frauen und hochsensible Mütter abhole. Und das dann eben mit der Klangarbeit und mit künstlerischem Ausdruck verbinden möchte. Und ich habe auch vor, das draußen zu machen, im Wald, gerade jetzt in der schöneren Jahreszeit. Also da wird es ganz viele tolle Projekte geben. Momentan gibt es den Jahresreise-Klangkreis einmal im Monat als festen Termin. Der findet in der kreativen Welt Dresden aktuell statt. Wahrscheinlich wird es den aber auch mal draußen in der Natur geben, weil der Raum ist mir dann vielleicht doch irgendwann zu klein. Und ja, da sind dann immer die Termine sind in Absprache mit dem Inhaber und dann auf meiner Webseite zu finden, jeweils auch mit den jeweiligen Monatsthemen. Das ist immer abgestimmt auf die Qualität des jeweiligen Monats und welche Themen da so gerade aktiv sind für uns und was auch an Schwingungen, sag ich mal, in der Welt ist. Und ja, darauf abgestimmt gibt es dann Lieder und Klangreisen, eben mit, auch mit Geschichten verbunden. Ich mache da immer passende Klangreisegeschichten dazu. Die sind dann immer ganz schön. Und dann können sich die Teilnehmer da richtig fallen lassen.
Sehr schön, sehr schön. Und sag
Genau.
noch mal deine Webseite.
Das ist www.naturspiel-coaching.com.
Okay, wunderbar, genau. Also wir verlinken uns auch unten drunter nochmal, aber auf jeden Fall erstmal schon schön zu wissen. Und ich finde ja auch so eine Kreise ganz wundervoll, weil wenn sich einfach die Power von Frauen so verbindet, das ist ja sehr förderlich, finde ich. Wir sehen, wir sind nicht allein, ja, auch wenn man manchmal in seinem Leben vielleicht den Eindruck hat, mit seinen Themen und seinen individuellen Befindlichkeiten ganz allein zu sein, dann merkt man spätestens in dem Moment, wo man mal so einen Jahreskreis mitmacht oder überhaupt eben so einen Frauenkreis, dass man das nicht ist, ja. Und wir sind ja auch gemeinschaftlich in der Strahlen und sein Community. Ja. Es gibt ja passend zum Podcast eben auch die Community bei WhatsApp und auch da verlinkt man gerne unten drunter nochmal den Zugang, Zugangslink, sodass du vielleicht auch gerne mit dazukommen kannst, wenn du die Folge anhörst. Genau. Liebe Stefanie, zum Thema Hochsensibilität. Gibt es, wenn du jetzt quasi nicht die Chance hättest, eine halbe, dreiviertel Stunde, wie lange wir jetzt gesprochen haben, über das Thema zu sprechen, sondern nur ganz, ganz kurz, was würdest du gerne zu dem Thema in die Welt geben?
Das ist eine tolle Frage. Okay, mal gucken, ob ich das so kurz zusammengefasst kriege. Also, wenn ich jetzt eine Frau vor mir sitzen hätte, die so spürt, ich bin irgendwie anders und ich bin irgendwie komisch und ich fühle mich da seltsam mit mir, dann würde ich ihr sagen, doch, du darfst so sein. Du darfst dich so annehmen lernen, wie du bist. Das ist ein Weg, aber du darfst jetzt den ersten Schritt machen.
Wunderbar, genau. Ich hatte vorhin noch ein Zitat gefunden von der Elaine Aron oder ja, Aron, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, die Gute, die den Ansatz zur Hochsensibilität entwickelt hat. Und zwar, sie sind nicht so empfindlich, die Welt ist oft zu laut, zu schnell und zu viel. Und wenn Hochsensible sich selbst annehmen, finden sie ihren Platz in der Welt, nicht durch Anpassung, sondern durch Authentizität. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ich finde, darum geht es ja am Ende. Und ich bedanke mich ganz, ganz doll bei dir, dass du heute dir die Zeit genommen hast, die Podcast-Folge mit mir aufzunehmen zum Thema Hochsensibilität, die Sandra, ich denke, schon würdevoll vertreten hast.
Danke. Ja, ich danke dir für die schöne Einladung. Hat mir viel Freude gemacht.
Sehr, sehr gern. So, ihr Lieben, das war sie, unsere erste Folge von Strahlen und Sein ohne die liebe Sandra. Dafür aber mit Stefanie Richter, eine Expertin für Hochsensibilität aus Radebeul. Und wir freuen uns wie immer, wenn du unsere Folge abonnierst, wenn du sie teilst, wenn du ganz, ganz viel Liebe in den Kommentaren da lässt. Und ja, freuen uns, dass es dich gibt. Genieß dein Sein, genieß deinen Tag, hab eine schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge.